1. Johannes 3, Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und die Verse danach bis mindestens Vers 12 haben damit zu tun, dass man sich von der Sünde reinigt. Wenn ihr den Titel seht, weltfremde Liebe, weltfremde Geliebte, werdet ihr euch vielleicht die Frage stellen, ja, wo kommt dann diese Idee weltfremde Liebe her? Das kommt direkt aus der Stelle. Und wie ihr wisst, wenn ihr mehrmals hier gewesen seid, wollen wir gerne wissen, wie kann man dann wissen, dass man ein Kind Gottes ist? Dieser Brief ist an Gottes Kinder geschrieben, an Gläubige. Aber wie wir auch in diesem Kapitel sehen, verurteilt unser Herz uns oft. Und es kann ja dazu kommen, dass ein Mensch überhaupt in Frage stellt, ob er ein Kind Gottes ist. Johannes weiß das, der Heilige Geist weiß das. Und wir bekommen Hilfe durch diesen Vers, durch diesen Brief, um zu wissen, was die Merkmale sind eines wahren Gläubigen, Erkennungsmerkmale eines wahren Gläubigen. Und deshalb habe ich hier weitere Charakteristiken. Das geht davon aus, dass wir in der Vergangenheit in anderen Botschaften andere Charaktere, andere Charakteristiken hatten, die in Bezug auf Christen wahr sind und wahr sein dürfen. Nun, es kann sein, dass man auf sich einredet und sagt, zum Beispiel, ich heiße Brad, also Brad, du hast kein Anrecht, du kannst doch nicht Anspruch erheben, ein Kind Gottes zu sein. Das kann man nicht wissen, könnte man denken. Und doch sagt uns die Heilige Schrift, das kann man wissen. Ja, in dem letzten Kapitel heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Also ist es nicht eine Anmaßung, es ist durchaus der Wille Gottes, dass du und ich wissen, ob wir Kinder Gottes sind. Aber nicht jeder darf wissen, dass er ein Kind Gottes ist. Wer kein Kind Gottes ist, dürfte nicht von sich halten, dass er eins ist. Und wir werden also mit den Versen 1 und 2 beginnen. Hier steht, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es auch. Nun, es kann sein, dass du in deiner Bibel nicht die Worte siehst, und das sind wir auch. Oder wir sind es auch. Und ich möchte schon zugeben, dass obwohl wir tausende von Manuskripten und Fragmente haben, dass es nicht immer hundertprozentig sicher ist, welche Worte zu dem Text gehören. Ich möchte nicht, dass euer Glaube dadurch irgendwie erschüttert wird. Und ganz besonders in diesem Fall, wenn in deiner Bibel nicht steht, und solche sind wir auch, schaut euch aber in Vers 2 die ersten Worte an und ihr werdet sehen, dieselbe Wahrheit. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Also, ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig wäre, aber was ich sehr betonen möchte ist, selbst wenn die Gelehrten verschiedener Meinung sind und du hast zum Beispiel vielleicht in der Elbefelder eine andere Leseart wie in der Schlachter 2000, ist aber die Wahrheit nicht verloren gegangen. Wir sind Kinder Gottes. Ob das jetzt zweimal vorkommt in Vers 1 und 2 oder nur einmal in Vers 2 und nicht in Vers 1, ändert das aber nichts an der Tatsache, dass es Leute gibt, die nicht nur Kinder Gottes heißen, sondern es auch sind. Es ist wunderbar, sich Kind Gottes nennen zu dürfen, aber es wäre ein Trug, wenn es nicht der Fall wäre. Es wäre schade, wenn du sagen würdest, ich bin Kind Gottes und du bist es nicht. Andererseits wäre es schade, wenn du Kind Gottes bist und du behauptest das nicht von dir. Irgendwie aus falscher Bescheidenheit oder aus falscher Lehre. Dein Herz verurteilt dich und du erlaubst dir nicht zu sagen, ich bin Kind Gottes. Du würdest vielleicht sagen, ich hoffe, dass ich das bin. Wisst ihr was? Gott macht das Heil nicht davon abhängig, ob du weißt oder nicht weißt. Mit hundertprozentiger Sicherheit, dass du in den Himmel kommst. Er macht es hundertprozentig davon abhängig, ob du Jesus gehörst und an Jesus glaubst. Aber es könnte sein, du glaubst an den Herrn Jesus und hast irgendwelche Hintergedanken oder weil du eben sündig bist. Und wer ist es nicht? Und du denkst, oh, ich weiß nicht, ob der Herr mich annehmen würde. Eigentlich bringt uns die Schrift bei, dass es von ihm ganz abhängig ist. Aber unser Herz verurteilt uns. Und außerdem, dieses Buch, dieser Brief, sagt uns, dass man sich keine Hoffnung machen könnte, wenn sein Leben gekennzeichnet wird durch Sünde. Wer die Sünde tut, das heißt nicht, wer einmal oder immer wieder mal die Sünde tut, aber wenn dein Leben gekennzeichnet ist durch die Sünde, dann dürftest du dir keine Hoffnung machen, dass du wirklich im Glauben bist. Aber es gibt Menschen, die halten sich für ein Kind Gottes, sind es aber nicht. Nun, in was meinen wir mit Kind Gottes? Manche würden sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Und man könnte vielleicht sagen, ja, gewissermaßen ist es der Fall. In der Apostelgeschichte hat Paulus sogar gesagt, dass wir alle seine Kinder sind. Was meinte er damit? Nicht, dass alle gläubig sind, aber dass alle geschaffen sind von einem Gott. Insofern sind wir Nachkommen Gottes. Wir sind in Gottes Bilde, in seinem Ebenbild. Wir haben Odem Gottes in unserem, ja, in uns. Alle sind geschaffen, Kolosser 1,16 sagt uns das. Aber nur Wiedergeborene sind Kinder Gottes nach diesem Verständnis. Nach dem Verständnis zum Beispiel in Johannes 1,12, wo es heißt, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Ich schlage diese Stelle auf, Johannes 1,12-13, und lese es akkurater vor, als ich es zitiert habe. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Seht ihr, die Kinder Gottes werden dürfen, das sind die Leute, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. In Kapitel 11, Vers 52 steht auch, dass, ja gut, am besten schlage ich auch das auf. Johannes 11, Vers 52. Ach ja, der hohe Priester sprach in Vers 51, dass ein Mensch für alle sterben müsste. Das war Vers 50. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Und er weissagte, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Aber man könnte sagen, nur für das Volk? Nur für die Juden? Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Also nicht nur für die Juden, sondern für alle, die als Kinder Gottes gelten sollten, die der Herr zusammenbringen würde. Also nicht alle Menschen der Welt, aber gläubige Menschen, Menschen, die glauben sollten, ob aus dem Judentum oder aus den Nationen. In Römer 8, Vers 16 heißt es, dass der Geist uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn alle es wären, würde das nicht nötig sein. Aber der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das wird auch durch die Stelle heute, 1. Johannes 3, 1 bis 3, bestätigt und auch gelehrt. Nun, wie gesagt, manche halten sich für kein Kind Gottes oder wissen nicht, ob sie das dürften, sind es aber. In den Versen, und wenn ihr eine offene Bibel habt, schaut einfach die Verse 20 und 21 an in Kapitel 3. Und das sind die Verse, auf die ich Bezug genommen habe, schon zweimal heute in dieser Botschaft, dass unser Herz uns verurteilen könnte, aber Gott ist größer als unser uns verurteilendes Herz. Also Gott ist größer. Nun, dieser Vers beginnt mit Seht. Jetzt muss ich wieder die Stelle aufschlagen. Seht. Nun, das ist etwas, was man nicht unbedingt mit den menschlichen, mit den physischen Augen sehen kann. Es ist aber etwas, was ein Mensch sehen könnte, der nicht sehen kann, wie du und ich. Seht, beobachtet mit dem geistlichen Auge oder mit den geistlichen Augen. In Psalm 119, Vers 18, glaube ich, ist es, wo es heißt, öffne du meine Augen, damit ich sehe die Wunder aus deinem Wort. Es ist absolut notwendig, dass Gott uns die Augen auftut für die Wahrheiten. Die Bibel ist ein Buch, das geschrieben wurde von dem Heiligen Geist. Und wir sollten nicht meinen, dass wir die Bibel ohne Gottes Hilfe verstehen könnten. Wir wollen auch vorsichtig und demütig sein und nicht meinen, dass wir die Bibel vollständig oder komplett verstehen. Also keiner von uns sollte von sich behaupten, schon alles zu verstehen. Also das wäre töricht. Aber ohne den Heiligen Geist kann man nicht die Grundsätze verstehen. Welch eine Liebe. Nun, unser Titel, weltfremde Liebe. Ihr würdet vielleicht erwarten, dass es heißt, welch eine Liebe. Aber dieses Wort bedeutet, wie von einem anderen Land. Wo kommt denn solche Liebe her? Außerordentlich. Wie von einem anderen Stern. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, vielleicht alle sogar aus dem Neuen Testament, wo dieses Wort vorkommt. Matthäus 8, 27, da sagten die Jünger unter sich, Was für einer ist dieser? Der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wo kommt so etwas vor? Kommt er aus Judäa? Ja, jein. Kommt er aus Galiläa? Ja, aber das wird... Also sonst kommt keiner, der so etwas kann. Ob aus Rom oder aus China oder Indien oder dem Nahen Osten. Was für einer ist dieser? Dann Markus 13. Die Jünger sagten zu dem Herrn Jesus, was für Steine, was für Gebäude. Steine, die so groß sind wie ein kleines Haus oder zweimal so lang sogar. Manche solcher Steine wurden entdeckt. Also was für Steine, was für Gebäude. Lukas 1, 29. Da sagte Maria, was ist denn das für ein Gruß? Der Engel besuchte sie und sagte, du wirst schwanger werden, ohne einen Mann erkannt zu haben. Und sie überlegte sich, wo kommt so ein Gruß her? Das ist nicht Alltägliches. Lukas 7, 39. Wenn dieser ein Prophet wäre, würde er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn anrührt. Also, sie wollen sich überhaupt nicht mit ihr identifizieren. Das ist eine Frau von einer anderen Kaste oder von einem anderen Land. Also, sie gehört der Gruppe und wir gehören dieser Gruppe. Was ist denn, also er müsste denn wissen, was das für eine Frau ist. 2. Petrus 3,11. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet. Man zeichnet sich aus. Ausgezeichnet. Also man zeichnet sich aus, man kommt irgendwo anders her. Wenn ein Christ, in 2. Petrus 3,11, zeichnet sich von der Welt aus oder ab durch einen heiligen Wandel und durch Gottesfurcht. Die Welt ist nicht so. Christen sind so. Sie sind, als würden sie von einem anderen Land sein. Man könnte fast sagen, von einem anderen Planet. Die sind Aliens. Also sie sind Außerirdische, könnte man fast sagen. Geboren aus Gott. Und sie benehmen sich nicht, wie die Welt sich sonst benimmt. An unserer Stelle 1. Johannes 3, 1. Siehe, welch eine Liebe, eine ganz andere Liebe. Eine Liebe, die nicht menschlich ist, die nicht deutsch ist, die nicht amerikanisch ist, das ist eine ganz andere Liebe. Okay, nun wo wir das begriffen haben, dass es eine unbegreifliche, unermessliche, fremde Liebe ist, was macht diese Liebe so sehr besonders? Einiges eigentlich. Fangen wir bei dem Geber an. Übrigens habe ich nicht sehr viele untergeordnete Punkte. Also wenn ihr schaut und denkt, er geht nicht nach vorne, das stimmt. Ich tue das nicht. Das sind meine Geheimnisse, das sind meine Notizen, die ich lüften möchte. Aber warum ist diese Liebe so, man würde fast sagen, außerirdisch, weltfremd? Weil der Geber ganz anders ist. Von wem geht diese Liebe aus? Die geht von dem allerhöchsten Wesen aus, das es gibt. Sie geht von dem allerheiligsten Wesen, das es gibt. Geht aus von dem. Es geht von dem, diese Liebe geht von dem Schöpfer aus. Seine Augen sind so heilig, sie sind zu heilig, als dass er die Sünde dulden könnte, das Unrecht dulden könnte, heißt es in Habakuk 1, Vers 3. Aber nicht nur, und man könnte natürlich eine ganze Botschaft dazu halten, von dem Geber, aber die Liebe ist auch deshalb ganz besonders, ganz anders, weil die oder der, ich habe der Empfänger eine ganz andere ist oder wegen der Empfänger. Für wen wird so eine Liebe gezeigt? Man würde erwarten von jemand, der liebenswert ist, der es verdient, so geliebt zu werden. Wir denken oft so, Liebe, das Objekt der Liebe ist, ja, lieb, lieblich. Gottes Liebe ist eine ganz andere Liebe, weil sie denen erwiesen wird, die nicht lieb sind, die nicht lieblich sind. Nun, man könnte natürlich das als Beleidigung verstehen. Aber ich hoffe, dass wir nicht beleidigt sind. Wenn wir so ehrlich sind, wenn wir die Schrift verstehen, müssten wir verstehen, dass wir nicht lieblich sind. Bevor es Sünde gegeben hat, waren wir das. Wir waren vollkommen in Gottes Ebenbild. Wir waren nicht vernarbt. Also wir trugen noch nicht die Narben der Sünde. Wir waren nicht verkommen. Aber jetzt sind wir gezeichnet. Wir sind Rebellen. Das kann man in Psalm 15 lesen oder wo Psalm 15 zitiert wird in Römer 3. Es gibt keinen, der Gott sucht. Nicht mal einer. Also alle sind verdorben, alle sind aus dem Weg gegangen. Es ist keiner, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Du sagst, aber ich tue Gutes. Aber selbst das Gute, das wir tun, tun wir nicht aus reinen Motiven. Wir tun das aus Selbstverherrlichung, damit wir uns auch erheben können über die anderen Menschen. Wir sind besser, wir seien besser. Oder aus Rebellion gegen Gott, um ihm zu beweisen, dass wir doch nicht so schlecht sind, wie es die Bibel schildert. Alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid, steht in Jesaja. Zwar sind wir, wie oft gesagt heute, im Bilde Gottes, im Ebenbild Gottes, aber wir lehnten uns gegen Gott auf. Wir sind also verdorben, verloren. Jesus sagte, ich bin, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn man nicht zugibt, dass man verloren ist, lässt man sich auch nicht retten. Ihm wird ein Rettungsring zugeworfen und er sagt, brauche ich nicht. Er winkt ab. Nö, ich bin in keiner Gefahr. Verloren, schuldig, abscheulich, widerlich, für Gott widerlich. Wir verstehen nicht, was das für eine große Liebe ist, wenn wir nicht erkennen, wie schlimm wir sind. Wir denken, warum würde Gott nicht sein Bestes für uns geben? Wir sind doch die Helden oder was auch immer. Wenn wir begreifen, dass wir gegen Gott gesündigt haben und dass er trotzdem sein Heil uns anbietet, das hilft uns zu verstehen, dass seine Liebe eine außerordentliche Liebe ist, wie von einem anderen Stern. Manche wollen es umdrehen. Wir waren Gott so wertvoll, wird uns heutzutage bei der Evangelisation gesagt, dass er sein Bestes für uns gegeben hat. Als könnten wir unser Wert daran messen, dass Gott so was Tolles wie Jesus gegeben hat. Versteht ihr? Das ist aber eine Verdrehung. Nicht weil wir so wertvoll sind, hat Gott seinen Sohn gegeben. Natürlich sind wir sein Geschöpf und er möchte uns nicht wegschmeißen, das stimmt. Und wir sind in seinem Bild, aber sein Bild ist durch unsere Rebellion verzerrt, ein Zerrbild geworden. Er rettet uns nicht, weil wir so wunderbar sind, sondern er will uns retten, weil er so wunderbar ist. Seine Liebe ist unermesslich, weil selbst er bereit ist, selbst uns zu erretten. Unsere Schuld war so groß, dass es Vollkommenheit benötigt hat, um unsere Schuld zu begleichen. Anstatt zu denken, ich muss ja sehr wichtig sein, damit er seinen Sohn für mich gibt, sollten wir denken, was muss das für eine Liebe sein, wenn er so viel ausgibt für etwas so Wertloses? Wie ich es bin. Zwar ragen wir, Moment, das muss ja ein Tippfehler sein in meinen Notizen. Zwar tragen wir, okay? Ein T kann viel ausmachen. Zwar tragen wir das Bildnis Gottes, aber wir haben das Leben genommen, das er uns gab, und es für die Rebellion gegen ihn eingesetzt. Was heißt es? Das Odem? Ja? Oder der? Die sogar. Der, okay. Jetzt habe ich euch wieder, eure Aufmerksamkeit, aber ich habe es nicht einfach so getan. Okay, wir nehmen den Odem Gottes und wofür setzen wir ihn ein? Um das zu tun, was gegen seinen Willen ist. Aber diese Liebe ist nicht nur wegen des Gebers und wegen des Empfängers so außergewöhnlich, sondern auch wegen der Art des Gebens. Okay, geben heißt auch schenken. Aber heutzutage gibt es manchmal so einen Haken. Strings attached, sagen wir. Also dir wird was gegeben, aber wenn du die Erfordernisse nicht erfüllst, wird es auch zurückgenommen. Frei ist das Heil gegeben. Freigegeben, erwiesen, gewährt, verliehen, beschert, geschenkt. Nun, dieses Wort bedeutet nicht verschwenderisch ausgeben. Ich sag's nur ehrlich, das griechische Wort bedeutet nicht verschwenderisch ausgeben. Überschütten oder überhäufen. Aber wenn man sieht, was er uns gegeben hat, könnte man es auch so nennen. Es ist nicht eine Liebe, die mit einer ich vergesse, was das Wort Pipette uns gegeben wird. Hier, ein bisschen Liebe. Wie mit einer Pipette. Okay, tröpfchenweise. Nein, er hat uns Liebe wie eine Tsunami gegeben. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Also gemessen an den Geber, an den Empfänger, an das Geben. Und dann an die Gabe, an der Gabe. Er nennt uns Kinder. Also, ich denke, manche Menschen schämen sich, Papa zu sein von einem Kind. Man würde am liebsten nicht zugeben, dass mein Kind unser Lamborghini gestohlen hat und mit 160 Stundenkilometer über Rot gefahren ist und ein 18-jähriges Mädchen getötet hat. Am liebsten würde man, oh, nee, mein Sohn hat das gemacht. Okay, also das war nur ein Beispiel aus den Nachrichten in den vergangenen Tagen. Die Gefahr gibt es bei mir nicht, ich habe keinen Lamborghini. Aber ja, lustig ist es eigentlich nicht, tut mir leid. Also die Gabe. Er nennt uns Kinder. Und der Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, schämt sich auch nicht, uns Brüder zu nennen. In dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 11, heißt es, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. In Lukas 9, 26 heißt es aber, wer sich meiner schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Was ist das denn für eine Gabe, diese Liebe? Wenn wir das Gebet in Johannes 17 lesen, der Herr Jesus Christus, bevor er ans Kreuz ging, betete, wie du mich geliebt hast. Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Brüder und Schwestern, oder solche, die es noch nicht sind. Also die vollkommene Liebe, die existiert hat, seit Ewigkeiten her, in der Gottheit, zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Vater und zwischen dem Vater und dem Geist und zwischen dem Heiligen Geist und dem Sohn und dem Vater. Also diese Gott war die Liebe, ist die Liebe gewesen, bevor es überhaupt ein Geschöpf gegeben hat. Solange wie es Gott gegeben hat, war er schon die Liebe. Und er hat sie auch sich gegenübergebracht. Und wie du mich geliebt hast, so hast du sie geliebt. Johannes 17, 23. Das ist erstaunlich. Ich kann verstehen, warum der Vater den Sohn liebt. Dass er mich so liebt, wie er Jesus liebt, ist unbegreiflich. So eine Gabe. Wir wissen, dass Johannes sich an die Brust von Jesus bei dem Mahl rangelegt hat. In Johannes 1 steht, dass der Sohn im Schoß des Vaters war. Das ist sehr inniglich. Lazarus, Lukas 16, war in Abrahams Schoß. Also das ist eine wunderbare, innige Liebe. Wie gesagt, diese Art von Liebe, Römer 5, Vers 5, ist in unsere Herzen ausgegossen. Gott liebt die Welt, das stimmt, aber er liebt uns viel mehr. Wir müssen differenzieren. Die Liebe, die Gott für die Welt hat, ist nicht dieselbe Liebe, die er für seine Kinder hat. Beide können Agape heißen, aber er liebt die Welt und gibt seinen Sohn in die Erde für die Menschen, aber wer ihn annimmt, tritt in eine Beziehung mit Gott, die die anderen nicht haben und erfahren die Liebe, die die anderen nicht so erfahren. Er schickte sein Liebstes für uns hin. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er schenkte sein einziges auf der Art, seinen eingeborenen Sohn. Also einzigartigen. Er schickte ihn in den Tod, ja, in den Tod am Kreuz. Er schickte ihn in die Sünde, in ihre Schuld. Der Herr Jesus Christus trug unsere Sünden auf sich. Nun, ich möchte nicht, dass wir das ausgraben, was wir alles Böses gemacht haben. Paulus sagte, das, was dahinter liegt, vergesse ich und ich schaue nach vorne. Aber wir wissen doch, was wir für Rebellion, für rebellische Taten gegen Gott verübt haben in unserem Leben. Das ist uns bewusst. Wir wollen nicht dabei bleiben und dass das uns runterkriegt, belastet. Wir sind vergeben, preis den Herrn. Aber stell dir vor, der schuldlose Sohn Gottes kam bewusst in diese Welt, um das zu tragen, wovor wir uns schämen. Das, wovon wir nicht wollen, dass ein anderer Mensch das mitbekommt, das hat der Herr Jesus Christus auf sich genommen. Und der Vater schickte ihn doch in diese Rolle hinein, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Das schuldlose Lamm Gottes soll beladen werden, belastet werden durch unsere Schuld. Und diese Liebe ist so deshalb so groß, wegen des Ergebnisses. Er hat uns gezeugt. Wir sind Kinder Gottes. Nun, manche Prediger, und ich kritisiere sie nicht, sie sind bessere Prediger als ich. Aber manche Prediger betonen bei dieser Stelle sehr die Adoption. Ich glaube, dass der Schwerpunkt der Adoption auf etwas anderes liegt in der Bibel. Das ist, wenn man ein gewisses Alter erreicht, bekommt man dann Vorrechte, die man vorher als Kind nicht genießen durfte. Zum Beispiel, noch bin ich behaftet durch sündhaftes Fleisch. Hoffentlich wächst und gedeiht mein innerer Mensch, aber mein Körper wird immer älter und zerfällt. Aber Gott hat uns zu seinen Kindern nicht nur adoptiert, sondern gezeugt. Dieses Wort möchte ich hier betonen. Dieses genao, also wir sagen auf Deutsch genau, und das hat eine andere Bedeutung, aber genao, G-E-N-N-A-O. In Johannes 1, 12 bis 13 haben wir gelesen, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ich will das nicht noch einmal vorlesen, das hatten wir schon. Aber in 1. Petrus 1, 3 heißt es, dass wir wiedergeboren sind zum neuen Leben. Aber gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, also gezeugt, wo wir jetzt ein neues Leben bekommen. Wir hatten anderes, aber wir sind wiedergeboren, wieder gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dieser Begriff kommt immer wieder vor in dem Brief, den wir jetzt betrachten, in 1. Johannes 2, 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und manche Bibeln haben dann eine Fußnote gezeugt. Auch in Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott gezeugt ist oder geboren, heißt es hier. Zweimal, weil er aus Gott geboren ist. Aber das ist das Wort, dasselbe. In 3,9 und in 5,1 und in 5,18. Er machte uns zu seinen Kindern mit allen Rechten und Vorrechten. habe das mit der Adoption schon erwähnt, also werde ich das jetzt überspringen. Abgesehen davon zu sagen, dass wir die Erstlingsgabe des Geistes bekommen haben, aber wir warten auf die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, Vers 23. Okay. Rechtfertigung. Wie heißt es dann? Nicht freigesprochen, Freispruch ist auch, aber für nicht schuldig gehalten. Ein Richter im Gerichtssaal kann uns vor sich haben, und obwohl wir schuldbeladen sind, kann er uns freisprechen von der Strafe. Gott geht noch weiter. Er schreibt uns seine Gerechtigkeit gut, sodass wir vor Gott so wären oder so sind, als hätten wir nie gesündigt. Und stellt euch vor, wir treten quasi vor Gericht, sündbeladen, also wir stehen immer vor Gott als verurteilt. Johannes 3, Vers 18, glaube ich, oder 17 oder 18 steht, die sind schon verurteilt. Wir sind schon verurteilt durch unsere Sündenlast. Nun, anstatt dass Gott einfach sagt, ich werde euch nicht dafür bestrafen, tut er etwas noch größer. Er nimmt die ganze Gerechtigkeit, die positive, das sagen wir, das moralische Guthaben Jesu, und schreibt das unserem Konto gut. Wir hatten bodenlose Schulden, aber er schüttet das Guthaben Jesu auf unser Konto und wir haben mehr als null, wir haben positive Gerechtigkeit. Das, der Brief an die Römer, den wir hoffentlich irgendwann mal dieses Jahr wieder betrachten werden, im Herbst. Ja, wir haben schon Herbst. Oh. Aber okay. Wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Nicht einfach ein Null auf unser Konto, sondern wir haben die positive Gerechtigkeit Gottes. Und dann ist es so, der Richter sagt nicht nur nicht schuldig und verlässt den Gerichtssaal, tschüss, bye bye, sondern es ist anders. Wir sind nicht schuldig, wir sind sogar Gott wohlgefällig und er kommt zu uns runter und tut sein Arm um unsere Schulter und sagt, okay, Kindlein, gehen wir jetzt essen. Ja, gehen wir und plaudern wir. Und danach gehen wir nach Hause. Okay, ein Richter, der sagt nicht schuldig, der geht in seine Kammer und du gehst dein Leben, deinen Weg. Aber Gott sagt nein. Ich habe eine Beziehung zu dir. Du bist mein Kind und ich liebe dich und ich möchte mit dir Zeit verbringen und du bist bei mir willkommen. Und zu ihm kehre ich ein und wir essen miteinander. Wir haben Gemeinschaft und am Ende nimmt er uns auch zu ihm hinauf in seine Heimat, in den Himmel. Okay, dann lesen wir dann, Verse 2 und 3 haben wir, glaube ich, nicht geschafft, aber seht. Nun, das ist etwas, was wir mit diesen Augen nicht sehen können. Aber begreift mit den Augen, die Gott dir gibt, seht, welch eine Liebe. Aus welchem Land kommt denn so etwas? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und ein anderes Mal, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Ich bin's. Ich rühme mich nicht meines Selbst oder mich selbst. Ich rühme mich Christi. Christus ist der Grund, warum ich ein Kind Gottes bin. Also, Gott hat mir in Jesus Christus seine Liebe erwiesen. Und ich darf nicht nur so heißen, Kind Gottes, sondern ich bin's auch. Du auch? Nicht, wenn du einen anderen Heilsweg hast. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also, wenn du zum Vater kommst, dann nur durch Jesus Christus. Okay, lasst uns ihm danken für diese unaussprechliche Liebe. Vater, danke, dass du uns gezeigt hast. Und wir können dann sagen, siehe, welch eine Liebe. Wir können es sehen, weil du es uns gezeigt hast und uns die Augen dafür gegeben hast. Was für eine Liebe. Diese Liebe findet man in keinem Land der Welt, zumindest ursprünglich. Die kommt von dir. Und du bist aus dem Himmel gekommen. Das ist deine himmlische Liebe. Dass wir Kinder Gottes heißen dürften. Manche würden gerne lauten Kind irgendeines Athleten oder Schauspielers oder einer berühmten Person. Welch eine Liebe, dass wir deine Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Aber vielleicht sind es nicht alle, die hier sind. O Herr, hilf, dass sie ihr Herz dir aufmachen und dich in sich aufnehmen durch den Glauben an Jesus. Du möchtest gerne in ihr Leben hineintreten. Also Herr, so einfach wie das sich anhört, gib ihnen Gnade, dass es ihnen nicht schwer fällt, dir ihr Herzenstür aufzumachen. Danke, dass du bereit dazu bist. Im Namen Jesu. Amen.